Moin und herzlich willkommen zu meiner 41. Episode der 200 Wochen 100 Bücher Challenge. Und ich habe heute das Buch Die subtile Kunst des Darauf-Scheißens mit dabei von Mark Manson. Und ich möchte ganz gerne meine Top 3 Learnings mit dir aus diesem Buch teilen. Und ach ja, was ist das doch für ein herrlicher, provokanter Titel? Die subtile Kunst des Darauf-Scheißens. Ich will ehrlich sein, dieser provokante Titel hat bei mir auf jeden Fall bewirkt, dass ich zu diesem Buch gegriffen habe. Ich habe dieses Buch vor relativ genau 3 Jahren gekauft. Und ich hatte damals ein bisschen die Hoffnung, dass mir dieses Buch hilft, besser darauf scheißen zu können. Ich glaube, im Englischen heißt es ja The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Also, ich hatte ein bisschen gehofft, Einsichten zu erlangen hinsichtlich dessen, wie es mir besser gelingen könnte, die ganzen Unwegsambarkeiten des Lebens, die ganzen emotionalen Verflechtungen, die ein bisschen besser, lockerer, entspannter hinnehmen zu können, bis hin zu der Haltung, ach komm, am Ende geht's mir doch alles ein bisschen am Arsch vorbei, denn ich selbst bin relativ schnell emotional befangen, emotional getriggert von Aussagen oder Handlungen in meinem Umfeld und ja, bin aufmerksam geworden auf diesen Buchtitel und hatte gehofft, dementsprechend da Unterstützung zu finden. Hab den Titel aber ehrlich gesagt auch ein bisschen missinterpretiert, denn was Mark Manson mit diesem Buch versucht zu vermitteln ist, pass mal auf, Hase, du musst nicht alles mitmachen. Wenn du den Klappentext, also den Text auf der Rückseite liest, dann steht da Folgendes: Scheiß auf Selbstoptimierung. Dieser ganze positive und glückliche Selbsthilfekram, den wir die ganze Zeit hören, der ist doch nur noch auf das fixiert, was hier fehlt: Fitness, Gesundheit, Zufriedenheit. Das bringt doch nichts. Wenn du etwas nicht bist, dann ist das eben so. Und wenn man etwas nicht kann, dann sollte man dazu stehen. Nicht jeder kann in allem außergewöhnlich sein und das ist gut so. Wenn man seine Grenzen akzeptiert, findet man heraus, was man wirklich zum Glück braucht. Mark Manson zeigt dir, was dir getrost am Arsch vorbeigehen kann und wofür du deine Energie sinnvoller aufwenden solltest. Denn kein wirklich glücklicher Mensch steht jeden Morgen vor dem Spiegel und rezitiert vor sich hin, dass er glücklicher werden muss. Er ist es einfach. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich von diesem Klappentext ja auch so ein bisschen abgeturnt war wieder. Vor allen Dingen jetzt auch in der Vorbereitung zu diesem Video habe ich ja dieses Buch nochmal auf mich wirken lassen und habe meine alten Learnings, meine Markierungen, meine Textstellen nochmal überflogen, nochmal rekapituliert, um dann meine Top 3 Learnings daraus zu kristallisieren, herauszuarbeiten. Und als ich diesen Satz Scheiß auf Selbstoptimierung gelesen hatte, ja, dachte ich eigentlich, was will er eigentlich von mir, Marc? Ich fühlte mich ja provoziert, denn schließlich lese ich ja im Monat irgendwie so 2 Bücher zum Thema Selbstoptimierung, Persönlichkeitsentwicklung, teile ja dann in dieser Serie, in diesem Format meine Erkenntnisse und Einsichten und irgendwie sagt er mir, Scheiß auf Selbstoptimierung und ja. Ich will ein bisschen darauf eingehen, wie er das meint, denn auch Mark Manson selbst ist ein Selbsthilfeguru, ein Life-Coach, wie auch immer man das jetzt bezeichnen mag. Er ist selber irgendwie 84er Jahrgang, also 40 Jahre alt, so ähnlich, also wie ich, ähnliches Alter. Und ich dachte, was erlauben Mark Manson? Was will er da? Und ich habe jetzt ehrlich gesagt beim Rekapitulieren dieses Buches auch noch mal ein paar spannende ja, Erkenntnisse gehabt, dass ich eigentlich dieses Buch vor 3 Jahren, ich weiß es noch, aus der Hand gelegt habe, dachte, ja, war okay, war irgendwie jetzt nicht so special, aber jetzt irgendwie so beim Durchblättern 3 Jahre später muss ich sagen, fand ich es doch noch mal irgendwie wertvoller, als ich es vor 3 Jahren eingeschätzt habe und ja, möchte ein bisschen darauf jetzt gleich eingehen. Also insgesamt kann man feststellen, dass sowohl der Klappentext als auch das gesamte Buch sehr, sehr schnodderig, umgangssprachlich geschrieben ist, im Sinne von einfach und natürlich mit dem Versuch auch irgendwie zu provozieren und damit auch im Gedächtnis zu bleiben. Und insgesamt teilt Mark dieses Buch in 9 Kapitel. Und ich glaube, ich habe das jetzt auch erstmal wirklich verstanden, das Konzept dieses Buches. Das sind in Anführungsstrichen nur 200 Seiten, die sehr einfach zu lesen sind, also sehr leicht, sehr schnell, gut verdaulich. Und in den ersten 4 Kapiteln geht ihr eigentlich darauf ein, was er mit diesem Scheiß auf Selbstoptimierung meint, also wie er das verstanden haben möchte. Und die nächsten 5 Kapitel geht er dann darauf ein, was Selbstoptimierung aus seiner Sicht ausmacht. Was sind erstrebenswerte Ziele und Werte? Und die Grundhaltung, die er vertritt, ist, dass wir uns davon verabschieden dürfen, dass das Leben keine Probleme mit sich bringt oder dass wir erst dann glücklich sind, wenn wir keine Probleme mehr haben. Und wir sollten lernen, dass Unannehmlichkeiten nun mal zum Leben dazugehören. Und dieser ganze Trend, diese gesamte Entwicklung, hey, wir müssen immer positiv denken, wir müssen alles positiv sehen, in jedem Negativen ist auch was Positives, das sieht er eher kritisch. Weil er sagt, pass auf, das Leben ist nicht frei von Schmerzen, akzeptiere das und ziehe daraus Rückschlüsse. Und das ist eigentlich das, was er auch meint mit die subtile Kunst des Daraufscheißens. Also ja, halt auch darauf zu scheißen, alles irgendwie positiv zu sehen, sondern einfach anzunehmen, zu akzeptieren, dass das Leben Probleme mit sich bringt. Und ich fand auf jeden Fall sehr schön, seine 5 Kapitel, die er den Werten widmet, welche er für sehr, sehr relevant im Bereich Persönlichkeitsentwicklung einschätzt, oder für, ja, die er für sehr wichtig einfach betrachtet. Und ich habe das mal aufgeschrieben. Einerseits schreibt er ein Kapitel zum Thema Eigenverantwortung, also wirklich von der, über die Fähigkeit, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, und zwar wirklich nahezu alles, also im Englischen Ownership. Dazu habe ich auch ein spannendes Video mal geteilt zum Buch Extreme Ownership. Das geht so in diese Richtung. Dann geht er darauf ein, dass wir wissen sollten, dass wir unwissend sind. Also wir sollten dauerhaft unsere eigenen Glaubenssätze in Frage stellen, um darüber natürlich auch zu wachsen. Wir sollten lernen in einem nächsten Kapitel, dass Scheitern keine Schande ist und dass unsere Perspektive, unsere Sicht auf das Scheitern sehr viel über uns sagt und dass Fehler natürlich ein Bestandteil sind von Entwicklung und Fortschritt. Wir sollten lernen, mit Ablehnung umgehen zu können, denn Nein, ein Nein zu sagen, ein Nein zu formulieren, wird immer zur Ablehnung führen. Aber Ablehnung hat auch wieder was mit Abgrenzung zu tun. Also ein Nein zu sagen, für Ablehnung zu sorgen, heißt auch, ich grenze mich ab. Und im letzten Kapitel spricht er nochmal über das Thema Sterblichkeit. Memento mori, denke nach, dass auch du sterben wirst. Und ja, ziehe daraus nochmal die richtigen Rückschlüsse hinsichtlich der Relevanz dessen, was hier ja alles oder womit wir uns umgeben, die Relevanz unseres Lebens, wie wichtig jeder einzelne Moment ist, denn er könnte auch schon morgen oder gleich vorbei sein. Und als ich diese Auflistung mir rausgeschrieben habe, habe ich zumindest mal für mich erkannt, dass das wirklich eine sehr, sehr wertvolle Auflistung ist, sind sehr wertvolle Perspektiven und viele Bücher, die ich jetzt auch nach diesem Buch gelesen habe, widmen sich sehr häufig diesen Themen. Und solltest du dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, glaube ich, dass das auch wirklich ein exzellenter Einstieg sein kann. Also ich feiere irgendwie heute dieses Buch viel, viel mehr, als ich es vor 3 Jahren getan habe. Aber so ist es nun mal. Jedes Buch hat irgendwie so seine Zeit, so wie alles andere auch. Alles zu seiner Zeit. Und vielleicht hat es einen guten Grund, warum ich auch heute jetzt hier stehe und meine Top 3 Learnings aus diesem Buch mit dir teile. Und meine Top 3 Learnings lauten: Glück ist dein Problem. Dann habe ich mitgebracht die Selbsterkenntnis, Zwiebel und nochmal eine neue Perspektive im Learning Nummer 3 auf das Thema Schuld und Verantwortung. Und ich steige ein mit meinem ersten Learning. Glück ist dein Problem und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und dafür lese ich vor auf Seite 37 im Kapitel Glück ist ein Problem. Ich habe jetzt dein Problem draus gemacht. Folgenden Abschnitt. Glück entsteht, wenn man Probleme löst. Probleme sind eine Konstante im Leben. Wenn du dein Gesundheitsproblem löst, indem du dir eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio zulegst, schaffst du neue Probleme. Jetzt musst du zeitiger aufstehen, um pünktlich im Studio zu sein. Du schwitzt für 30 Minuten auf einem Crosstrainer wie ein Junkie. Also musst du duschen und neue Klamotten anziehen, damit du nicht das ganze Büro vollmüffelst. Löst du das Problem, nicht genug Zeit für deine Partnerin zu haben und verbringst fortan jeden Mittwochabend mit einem Verabredungsessen, schaffst du ein neues Problem. Jetzt musst du dir jeden Mittwoch etwas Nettes überlegen, genug Kohle für den ganzen leckeren Abend oder für das gesamte leckere Abendessen auftreiben, den Funken wieder anheizen, sodass es zwischen euch wieder knistert und dann wieder alles organisieren, was nötig ist, um es in einer kleinen Badewanne mit viel zu viel Schaum zu treiben. Die Probleme hören nie auf. Sie ändern sich lediglich und/oder präsentieren sich auf einem neuen Niveau. Glück entsteht durch das Lösen von Problemen. Das Schlüsselwort ist hier lösen. Wenn du alle Probleme vermeidest oder glaubst, du hättest gar keine, dann machst du dich selbst unglücklich. Und wenn du das Gefühl hast, dass deine Probleme unlösbar seien, wirst du dich genauso mies fühlen. Der geheime Dreh liegt schlicht im Lösen der Probleme, nicht darin, von vornherein gar keine Probleme zu haben. Um glücklich zu sein, brauchen wir etwas, das wir lösen können. Glück ist also eine Form von Aktivität. Es ist eine Tätigkeit, nichts, was dir passiv einfach geschenkt wird. Nichts, was du geheimnisvollerweise in einem Top-10-Artikel der Huffington Post entdeckst oder von einem besonderen Guru lernst. Es ta taucht nicht auf wundersame Weise auf, wenn du endlich genug Geld hast, um dir den Anbau im Haus zu leisten. Es wartet auch nicht an irgendeinem Ort auf dich, in einer Idee, bei einem Job oder auch nicht in einem Buch, wenn wir schon mal dabei sind. Glücklich zu sein ist ein dauerhafter Arbeitsprozess, denn das Lösen von Problemen ist ständige Arbeit. Die Lösungen der heutigen Probleme sind die Grundlage der Probleme von morgen und so weiter. Wahres Glück hat man nur, wenn du die Probleme findest, die du am liebsten hast und die du mit Genuss löst. Und ein bisschen weiter in diesem Kapitel schreibt er abschließend: Unsere Probleme bringen unser Glück hervor und damit zusammen etwas bessere, etwas hochwertigere Probleme. Sieh es also als endlose Aufwärtsspirale. Wenn du glaubst, dass du an irgendeiner Stelle zu klettern aufhören kannst, dann hast du, fürchte ich, den springenden Punkt nicht verstanden. Denn der Spaß liegt im Klettern selbst. Punkt. Erst einmal dessen, was ich vorlesen möchte, und ich fasse zusammen. Glück ist also das Lösen von Problemen, und aus diesen Problemen werden sich wieder neue Probleme ergeben, die wir dann wieder lösen dürfen. Und ich fand an dieser Perspektive sehr wertvoll, dass ich mich verabschieden darf von der Hoffnung, dass irgendwann in der Zukunft durch irgendwelche Umstände ein Moment kommen wird, in dem ich keine Probleme mehr habe. Denn um ehrlich zu sein, kann ich mich daran erinnern, entsinnen, dass ich in der Vergangenheit und sicherlich auch heute immer wieder mal denke, ja, wenn X, dann Y. Wenn ich mehr Geld habe, wenn ich etwas älter bin, wenn ich so und so viele Videos gemacht habe, wenn ich so und so viele Kunden habe, wenn ich XY, dann habe ich keine oder weniger Probleme. Und das ist etwas, was ein Glaubenssatz ist in mir selbst, und in der Perspektive von Mark Manson ist es natürlich falsch, denn das Glück besteht selbst in der Möglichkeit, Probleme zu haben, die ich halt lösen kann. Und das, ja, Lösen der Probleme an sich ist das Glück. Und das finde ich ja sehr charmant, weil ich immer wieder, wenn X, dann Y in mir erlebe und wiederentdecke, und davon möchte ich mich auch in Zukunft lösen. Und wenn ich jetzt auf diesem, ja, Problemlösungsstrang auf diesem Gedanken mal verweile und den ein bisschen ausführe, dann dürfen wir mal ganz kurz die Flughöhe vielleicht etwas erweitern, erhöhen und uns mal ganz ehrlich hinterfragen, was betrachten wir denn eigentlich für uns als Probleme? Also was für Probleme haben wir denn eigentlich? Und sind das denn überhaupt Probleme? Egal, was dich gerade beschäftigt, egal, was dich umtreibt. Und ja, es gibt große und es gibt kleinere Probleme. Aber jetzt versuch mal die Perspektive einzunehmen von zum Beispiel einem Knasti. Also jemanden, der vielleicht 20, 30 Jahre Freiheitsentzug absitzt. Oder ich weiß, das ist ein bisschen abstrakt. Ja, meine Mama ist ja leider verstorben. Und manchmal, wenn ich Probleme habe, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich undankbar bin, dann stelle ich mir die Frage, was würde meine Mama jetzt dafür geben, genau das nochmal erleben zu dürfen? Dass ich jetzt durch den Regen laufe, dass es mir jetzt gerade scheiße geht, dass irgendein Kunde Nein gesagt hat, dass irgendwas scheiße gelaufen ist. So what? Es gibt so viele Menschen, die mit uns und unseren Situationen und unseren vermeintlichen Problemen tauschen wollen würden. Oder nimm mal ein Kind, was in der dritten Welt oder in Armut oder in irgendeinem brasilianischen Slum geboren wurde oder nun dort aufwächst. Was hat dieser Mensch für Probleme und was hat er für Möglichkeiten, diese Probleme zu lösen im Verhältnis zu den Möglichkeiten, die uns gegeben wurden? Und ich finde diese Perspektive, diese Betrachtungsweise des Themas Problem und Problemlösung und Glück wirft nochmal, ja, irgendwie nochmal ein ganz neues Bild auf die eigenen Probleme. So ist es zumindest meine Erfahrung. Und in dem Moment, wenn ich die Probleme, die ich lösen kann, als Glück annehme, dann verschiebe ich mein Glück halt auch nicht auf ein imaginäres Morgen. Ich sage ja auch sehr gerne, dass meine Aufgabe darin besteht, auch mich zu lösen von dem, was in der Zukunft ist. Ich bin sehr zukunftsorientiert. Wenn X, dann Y, ist immer so ein bisschen das fehlende Puzzleteil in der Zukunft. Und ich möchte gerne den gegenwärtigen Moment nicht mehr opfern für ein imaginäres Morgen. Und in dem Moment, wenn ich meine Probleme als Bestandteil oder als Grundlage sogar für mein aktuelles Glück annehme, dann bin ich auch in dieser Mission wieder einen Schritt weiter. Und ich hoffe, dass diese Perspektive auch dazu beiträgt, deine eigene Sicht auf deine eigenen Probleme vielleicht nochmal in ein anderes Licht zu rücken oder ein wenig zu relativieren. Das war mein Learning Nummer 1. Glück ist dein Problem. Und ich möchte jetzt überschwenken auf mein Learning Nummer 2, die sogenannte Selbsterkenntniszwiebel. Und die Selbsterkenntniszwiebel ist natürlich eine Metapher. Falls du schon mal eine Zwiebel geschält oder geschnitten hast, wirst du feststellen, es ist schwer, daran vorbeizukommen, dass es dann nicht noch mal ein paar Tränen gibt. Und deswegen wählt Mark Manson auch dieses Bild dieser Zwiebel im Zusammenhang mit Selbsterkenntnis. Denn er schreibt auf Seite 79 folgende: Selbsterkenntnis ist wie eine Zwiebel. Sie besteht aus vielen Schichten. Und je mehr du abschälst, desto wahrscheinlicher wirst du zu den unpassendsten Zeiten anfangen zu heulen. Also, wenn du dich mit dem Thema Selbsterkenntnis auseinandersetzt und je tiefer du gräbst, je mehr Schalen du abträgst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach mal in Tränen ausbrichst. Und diese Selbsterkenntniszwiebel besteht aus drei Schichten, drei Schichten. Und die erste Schicht der Selbsterkenntniszwiebel ist das eigene Verständnis der eigenen Gefühle, also das Erkennen und Benennen können der eigenen Gefühle. Wie zum Beispiel, so ist es, wenn ich glücklich bin. Oder das macht mich traurig. Oder das lässt mich hoffen. Leider losen schon viele Leute auf dieser einfachsten Stufe der Selbsterkenntnis. Ich weiß das, denn ich bin einer von ihnen. Meine Frau und ich führen manchmal lustige Dialoge, die in etwa so klingen. Sie fragt: Hey Marc, was ist los? Ich: Nichts ist los. Gar nichts. Nein, irgendwas stimmt nicht. Komm, erzähl's mir. Nein, mir geht's gut. Echt. Bist du dir sicher? Du siehst irgendwie ärgerlich aus. Ich mit nervösem Gekicher. Echt? Nee, alles okay. Wirklich. 30 Minuten später sage ich. Meine Güte, ich bin so verdammt wütend. Er tut einfach die Hälfte der Zeit so, als ob ich gar nicht existiere. Wir alle haben unsere emotionalen blinden Flecken. Oft sind es die Gefühle, von denen wir als Kinder gelernt haben, dass sie als unangemessen gelten. Um unsere eigenen emotionalen blinden Flecken zu erkennen und diese Gefühle dann angemessen ausdrücken zu können, braucht es oft jahrelange Übung und Anstrengung. Diese Aufgabe ist ungeheuer wichtig und sie ist die Anstrengung wirklich wert. Also, erste Schicht der Selbsterkenntniszwiebel, die eigenen Gefühle beobachten, erkennen und benennen können. Die zweite Schicht der Selbsterkenntniszwiebel ist die Fähigkeit, uns zu fragen, warum wir bestimmte Gefühle haben. Die Warum-Fragen sind schwierig und es kann Monate oder sogar Jahre dauern, widerspruchsfreie und richtige Antworten zu finden. Die meisten Menschen müssen auch erst zu einem Therapeuten gehen, damit jemand ihnen diese Fragen überhaupt zum ersten Mal stellt. Diese Fragen sind wichtig, denn sie beleuchten, was wir als Erfolg oder Scheitern ansehen. Warum bist du wütend? Weil du irgendein Ziel nicht erreicht hast? Warum fühlst du dich lethargisch und uninspiriert? Ist es, weil du denkst, du bist nicht gut genug? Diese Schicht von Fragen hilft uns, die Wurzel der Probleme zu verstehen, die uns überwältigen. Haben wir einmal die Grundursachen verstanden, können wir im Idealfall etwas tun, um es zu ändern. Also, erste Schicht, Gefühle erkennen und benennen. Zweite Schicht der Zwiebel, woher kommen diese Gefühle? Warum fühle ich, was ich fühle? Und dann gibt es noch eine weitere, tiefere Schicht unserer Selbsterkenntniszwiebel, nämlich die dritte Schicht. Und die dritte Schicht sind unsere persönlichen Werte. Warum sehe ich dies als Erfolg oder als Scheitern an? Welchen Maßstab wähle ich für meine Selbsteinschätzung? Nach welchem Standard bewerte ich mich und alle in meinem Umfeld? Diese Ebene bedarf der ständigen Hinterfragung und Bemühung. Sie ist unglaublich schwer zu erreichen, aber sie ist die wichtigste Ebene, denn unsere Werte bestimmen die Natur unserer Probleme und die Natur unserer Probleme bestimmt unsere Lebensqualität. Hinter allem, was wir sind und tun, liegen unsere Wertvorstellungen verborgen. Ist das, was uns viel wert ist, nicht hilfreich? Oder haben wir schlecht gewählt, was wir als Erfolg und Scheitern ansehen, dann gerät alles, was auf diesen Werten aufbaut, also unsere Gedanken, Emotionen und alltäglichen Gefühle, aus dem Gleichgewicht. Alles, was wir über eine Situation denken oder wie wir ihr gefühlsmäßig begegnen, basiert darauf, für wie wertvoll wir sie halten. Und in dieser dritten Ebene, in dieser Werteebene, steckt jetzt sehr, sehr viel und ich möchte ganz gern das noch ein bisschen anreichern, um meine eigenen Gedanken, vor allen Dingen zum Thema Werte. Also Selbsterkenntniszwiebel bedeutet, sich zu hinterfragen, also zu beobachten, was fühle ich, diese Gefühle zu erkennen und zu benennen, dann sich zu hinterfragen, warum fühle ich das eigentlich? Und aus dieser Frage leitet sich sehr häufig dann auch ab eine Erkenntnis, und zwar, welche Werte liegen denn dem zugrunde? Und er hat jetzt in diesem Text auch was gesagt von Maßstab, was ist der eigene Standard? Und ich habe versucht, ein Beispiel mitzubringen, um diese Selbsterkenntniszwiebel etwas zu veranschaulichen. Und ich bin gestolpert über ja, ein Gefühl, welches ich sehr häufig habe, nämlich Wut und Ärger, Groll, Griesgrämigkeit, wie auch immer du es nennen möchtest, vor allen Dingen dann, wenn Menschen irgendwie zu spät kommen, einen Termin oder eine Frist mit mir nicht einhalten, mich sitzen lassen oder zu spät kommen und mir vorher nicht Bescheid sagen. Und das war etwas, vor allen Dingen in meiner beruflichen Vergangenheit, was mich beschäftigt hat und was mich natürlich getriggert hat und was auch Auswirkungen hatte, natürlich auf meine Gefühlswelt und auch auf die Art und Weise, wie ich dann mit meinem Umfeld umgegangen bin. Und Ebene 1, also erstmal die eigenen Gefühle erkennen und benennen, war für mich im Zusammenhang mit Unpünktlichkeit Ärger, Wut, Groll, Missmut und so weiter. Also sehr negativ konnotiert. Und jetzt schäle ich mal diese Selbsterkenntniszwiebel Schritt für Schritt ab und ich gehe jetzt auf die nächste Frage. Warum habe ich diese Gefühle? Und eine für mich gängige Begründung war damals auch, die ich artikuliert habe, pass auf, ich sehe in Unpünktlichkeit eine mangelnde Wertschätzung deinerseits gegenüber meiner Zeit und das werte ich im gleichen Zuge wie einen persönlichen Angriff. Und das wird nochmal angereichert durch den Umstand, dass ich selbst sehr ungeduldig bin und da nähern wir uns schon so langsam der dritten Ebene, mir ist Disziplin sehr, sehr wichtig. Und ich verzichte ja, wenn ich einen Termin eingehe, auch auf viele andere Dinge, die ich hätte machen können. Und häufig sind das ja auch vielleicht Alternativen, die sogar etwas schmackhafter gewesen wären als jetzt ein Termin oder ein Gespräch oder was auch immer, was wir da gerade vereinbart haben. Und ich setze auch bei meinem Gegenüber voraus, dass der ähnlich diszipliniert voranschreitet. Und jetzt habe ich das Wort Disziplin schon so häufig gesagt, denn da sind wir jetzt schon in der dritten Ebene angekommen. Welche Werte liegen jetzt also meinem Gefühl zugrunde oder meiner Begründung auch? Also warum fühle ich so? Weil Disziplin und Zuverlässigkeit für mich extrem wichtige Werte sind. Und was ich aber auch im Laufe der letzten Jahre lernen durfte, strich musste, ist, dass mein Wertekatalog, mein Bedürfnis nach Disziplin und Zuverlässigkeit natürlich nur mein persönlicher Maßstab ist. Und mein Gegenüber hat möglicherweise einen anderen, seinen eigenen Maßstab. Und ich darf mich daran erinnern, dass es völlig in Ordnung ist, dass jeder auch seinen eigenen Maßstab hat. Und ich bleibe mal beim Thema Disziplin und Zuverlässigkeit. Mein vielleicht von außen betrachtet übersteigerter Anspruch an Thema Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit ist ja etwas, was ich als sehr positiv wahrnehme, kann ja von meinem Gegenüber genauso gut als negativ wahrgenommen werden. Weil der wird vielleicht mal sagen, pass mal auf, Martin, sei mal nicht so spießig, also mach dich mal locker, sei nicht so verbohrt, was bist du denn für ein Korinthenkacker? Also die Erkenntnis, dass jedem positiven Wert auch ein negativer Wert anhänglich ist. Also es gibt immer eine Kehrseite der Medaille. Also das etwas, was ich als sehr, sehr positiv interpretiere und für mich sehr, sehr wichtig, kann für jemanden anderes etwas sehr Abschreckendes sein oder sehr negativ. Und so kann ich natürlich auch das übertragen auf mein Gegenüber. Denn wenn jemand zu mir unpünktlich kommt, dann sage ich ihm ja, oder stelle ich ihm ja eine Unzuverlässigkeit. Und auch diese Unzuverlässigkeit darf ich ja auch umkehren in etwas Positives und sagen, hey, pass mal auf. Ja, stimmt, du bist einfach wesentlich flexibler. Du nimmst vielleicht auch Termine und das gesamte Leben vielleicht mit einer gewissen Leichtigkeit. Krass. Du hast ja vielleicht eine Gelassenheit, was Termine angeht. Das strahlt für auch vielleicht eine gewisse Ruhe auf mich aus. Und das ist ja eigentlich etwas, wonach ich mich sogar sehne. Das heißt, in dem Moment, wenn ich auch mich von meinen eigenen Werten, beziehungsweise von meinem eigenen Wertemaßstab löse und mir erlaube, in meinem negativen Urteil über fremde Werte, etwas Positives zu suchen, dann habe ich auf jeden Fall in der Vergangenheit schon sehr häufig überraschende Einsichten gehabt und vor allen Dingen ist hängen geblieben, dass meine Werte und meine Maßstäbe halt nicht zum Gradmesser werden sollten für das Verhalten von anderen und auch nicht zum Gradmesser meiner Zufriedenheit. Denn ja, jeder Wert im Positiven, egal wie extrem er ausgeprägt ist, kann von jemand anderen auch als komplett negativ betrachtet und bewertet werden und vice versa. Und das waren einfach nochmal ein, zwei Gedanken zum Thema Werte und Wertemaßstab. Und das Thema Werte ist riesig und ich beschäftige mich einfach sehr, sehr gerne damit und möchte noch zwei Tools mit dir teilen, die ich dafür in der Vergangenheit verwendet habe. Ich habe aufgehangen oder aufgehängt bei mir an meinem Schrank einen sogenannten Clarity Chart, also eine Klarheitsübersicht. Ich habe das bestimmt auch schon mal im Rahmen des Buches High Performance Habits von Brandon Bouchard geteilt. Das ist auf jeden Fall ein Tool, welches ich sehr regelmäßig mir anschaue. Und da sind eigentlich nur drei Fragen oder drei Aufgaben drin. Die erste Aufgabe lautet: Schreibe drei Worte auf, die dein bestes Selbst beschreiben. Und hier versuche ich, mich auf Werte, ja, zu beschränken. Die zweite Aufgabe lautet: Schreibe drei Begriffe auf, die deine beste Interaktion beschreiben. Also, nach welchen mehr Werten möchtest du gemessen werden im Umgang oder bezüglich des Umgangs mit anderen? Und welche drei Begriffe sind deine persönlichen Erfolgsmarker? Also welche Werte haben dich in der Vergangenheit erfolgreich gemacht und werden dich womöglich auch in der Zukunft erfolgreich machen? Also nochmal, Clarity Chart, welche drei Werte beschreiben dein Bestes selbst? Welche drei Werte beschreiben die Art und Weise, wie du andere behandeln möchtest? Also was ist deine beste Interaktion? Und drittens, was sind deine drei Erfolgsmarker? Und dann hast du da so neun Werte und die rekapituliere ich sehr regelmäßig. Das wird in Nuancen immer wieder mal angepasst, aber so im Kern steht es jetzt. Und eine weitere Übung habe ich mal für mich gemacht, auch in Basis, oder das war ein Bestandteil eines anderen Coaching-Programms, in dem ich teilgenommen habe. Da ging es einfach nur mal darum, aus einer Werteliste, die man sich runterladen kann, also kannst du mal Werteliste googeln. Da gibt es PDF-Dokumente mit 100, 120 Werten. Und ich habe mir irgendwann die Aufgabe gemacht, da aus diesen 120 Werten einfach drei herauszuarbeiten. Und ich habe am Anfang gesagt, okay, ich kürze jetzt mal die Liste, dass nur noch 20 übrig sind. Und dann habe ich einfach Werte, die sich sehr ähnlich sind, die irgendwie vielleicht gewisse Dinge subsumieren, einfach wegzustreichen und habe dann im ersten Schritt irgendwie aus 100 oder 120 Werten 20 gemacht, habe gesagt, okay, jetzt kürze ich das wieder runter auf 10 und im nächsten Schritt kürze ich das wieder runter auf 3. Und folgterweise sind da wirklich, fiel mir das sehr, sehr leicht. Das hat vielleicht 10 Minuten gedauert. Ich kann mir vorstellen, dass das viel, viel länger dauern kann, je nachdem, wie weit man auf dieser Reise schon ist. Aber ich will natürlich auch das Ergebnis mal mit dir teilen. Die drei Werte, die bei mir rauskamen, waren Lebensfreude, Wertschätzung und Disziplin. Und ja, witzigerweise passt das auch irgendwie zu meinem Clarity Chart, denn Lebensfreude ist eigentlich etwas, was ich versuche zu leben, wie ich auch, ja, was mich aktuell leitet und lenkt. Also die Frage, bereitet es mir Freude, ja oder nein, das Motiv, den Wert Lebensfreude einfach in das Zentrum meiner Bemühungen zu stellen. Wertschätzung sagt sehr viel darüber aus, was mir wichtig ist im Umgang miteinander, also in der Interaktion und Disziplin. Ich glaube, das ist etwas, was verknüpft ist bei mir mit dem Thema Erfolg. Und so habe ich quasi auch für jedes dieser drei oder jede dieser drei Dimensionen vom Clarity Chart auch irgendwie einen einzelnen Wert herauskristallisiert, rausgearbeitet, ohne dass das der Plan war. Und ja, das wollte ich einfach nur mal mit dir teilen, vielleicht auch als Inspiration, dich selber nochmal mit dem Thema etwas intensiver auseinanderzusetzen. Long story short, das war die Selbsterkenntniszwiebel aus drei Ebenen: Gefühle erkennen und benennen, das Warum dieser Gefühle zu begründen. Und diese Frage wird sehr häufig dann auf die unterste Ebene führen oder auf die intensivste, tiefste Ebene deiner Persönlichkeit oder deiner, ja, Selbsterkenntnis, nämlich deine Werte und die damit verknüpften Maßstäbe. Ich möchte nun abschließend zu meinem dritten Learning überschwenken zu Schuld und Verantwortung. Und hier nochmal eine sehr spannende Perspektive auf diese beiden Begriffe, die ja häufig im Zusammenhang miteinander genannt werden, aber am Ende sind es doch zwei sehr unterschiedliche Schuhe. Und da möchte ich dir vorlesen auf Seite 107 den folgenden Abschnitt. Viele Leute zögern, die Verantwortung für ihre Probleme zu übernehmen, denn sie denken, Verantwortung für sie zu übernehmen bedeutete auch, dass sie selbst daran schuld seien. Verantwortung und Schuld tauchen in unserer Kultur oft zusammen auf. Sie sind aber nicht dasselbe. Wenn ich dich mit meinem Auto umfahre, bin ich sowohl schuld als auch rechtlich verantwortlich und ich muss dich auf irgendeine Art entschädigen. Selbst wenn es ein Unfall war, trage ich immer noch die Verantwortung dafür und auf diese Art funktioniert Schuld in unserer Gesellschaft. Wenn du etwas versaut hast, musst du es wieder hinbiegen. So läuft das. Aber es gibt eben auch Probleme, die einfach nicht unsere Schuld sind und trotzdem tragen wir für sie die Verantwortung. Wenn du zum Beispiel eines Tages aufwachst und auf deiner Treppe ein neugeborenes Baby findest, dann wäre es garantiert nicht deine Schuld, dass das Baby da liegt. Aber was mit dem Baby nun passiert, liegt in deiner Verantwortung. Du müsstest entscheiden, was zu tun ist. Für was auch immer du dich am Ende entscheidest, es zu behalten, es abzugeben, es zu ignorieren, es in unverantwortliche Hände zu geben, würden mit deiner Wahl Probleme einhergehen und für die wärst du dann ebenfalls verantwortlich. Richter können sich ihre Fälle auch nicht aussuchen. Wenn ein Fall vor Gericht landet, wird ihm ein Richter zugeteilt, der das Verbrechen weder begangen noch beobachtet hat und auch nicht davon betroffen ist. Doch er oder sie ist eben verantwortlich für das Verbrechen. Der Richter muss über die Konsequenzen entscheiden, er muss den Maßstab bestimmen, nachdem das Verbrechen bewertet wird und dafür sorgen, dass dieser Maßstab auch richtig angelegt wird. Wir sind die ganze Zeit verantwortlich für Erfahrungen, die nicht von uns verschuldet wurden. So ist das Leben. Und nun kommt für mich eigentlich der springende Punkt. Man könnte den Unterschied der beiden Konzepte so sehen. Schuld ist Vergangenheit. Verantwortung ist Gegenwart. Schuld ergibt sich aus bereits getroffenen Entscheidungen. Verantwortung entsteht aus der Wahl, die du im Moment triffst, und zwar in jeder Sekunde des Tages. Es ist deine Wahl, diesen Text zu lesen. Es ist deine Wahl, über meine Konzepte nachzudenken. Es ist deine Wahl, diese Konzepte zu akzeptieren oder sie abzulehnen. Es mag meine Schuld sein, dass du meine Ideen für lahm hältst, aber du bist für deine eigenen Schlussfolgerungen verantwortlich. Es ist nicht deine Schuld, dass ich jetzt diesen Satz geschrieben habe, aber es liegt in deiner Verantwortung, ob du ihn liest oder nicht. Und zwei Aspekte finde ich einfach hier sehr spannend. Ja, richtig, häufig wird Schuld und Verantwortung in einen Korb geworfen oder über einen Kamm geschoren. Und ich finde die Perspektive spannend zu sagen, okay, Schuld ist zeitlich gesehen Vergangenheit, also Schuld ist das Ergebnis von vergangenen Entscheidungen und Verantwortung ist Gegenwart. Und damit verknüpft eigentlich die Frage, ja, was machen wir jetzt draus? Und mal ganz ehrlich, wie häufig sind wir vielleicht im Dialog mit uns selbst oder aber auch vielleicht auf der Arbeit, mit unseren Teams, in der Auseinandersetzung mit Kollegen, mit unserem Chef, mit der Frage beschäftigt, ja, wer hat es jetzt eigentlich verbockt? Egal, was da gerade für ein Problem auf dem Tisch liegt, ist doch ein sehr großer Teil der Aufwendung und der Bemühungen immer damit verknüpft, die herauszufinden, wem können wir denn jetzt eigentlich die Schuld in die Schuhe schieben? Und was bringt das? Wenn ich davon ausgehe, dass Schuld die Vergangenheit ist, dann könnte das zwar vielleicht den Tathergang irgendwie aufklären, aber wenn ich das jetzt mal außerhalb von verfolgungsrelevanten Straftaten jetzt mal sehe, ist es doch eigentlich fast egal, oder? Also wenn ich mich mit der Frage, wer hat Schuld oder wer trägt die Schuld, auseinandersetze, dann bewege ich mich in der Vergangenheit und damit in einer Sphäre, in einer Dimension, in der ich sowieso nichts mehr verändern kann. Es ist eigentlich doch völlig egal, weil das Einzige, was ich verändern kann, ist das, was kommt. Und damit bin ich beim Thema Verantwortung und sage, hey, ist es denn nicht einfach viel spannender und viel wichtiger, die Verantwortung zu übernehmen und sagen, okay, ich löse das, ich nehme jetzt aktiv Einfluss darauf, dass es besser wird. Und ja, das hat mich einfach beschäftigt. Nochmal die Erkenntnis, Schuld gleich Vergangenheit und wie viel Zeit verschwende ich eigentlich bei der Klärung der Schuldfrage, anstatt mich zu beschäftigen mit etwas, was in meiner Hand liegt, also mit etwas, was ich noch tun kann, also mit meiner eigenen Verantwortlichkeit. Und wie wäre es vielleicht als Alternativvorschlag, und da gehen wir wieder in den Bereich Extreme Ownership, Eigenverantwortung ist ja auch ein Bestandteil dieses Buches oder anderer Bücher. Nur mal so als Hypothese oder als, ja, als Versuchsperspektive, wie wäre es mal zu sagen, was wäre, wenn alles meine Schuld ist? Egal, was mir passiert, egal, welche Probleme ich auf dem Tisch habe, egal, wer das vermeintlich verursacht haben könnte, was ist vielleicht der Beitrag, den ich dazu geleistet habe, dass dieses Ergebnis jetzt auf dem Tisch liegt? Und angenommen, es wäre alles meine Schuld, macht das nicht sogar viele Dinge einfacher? Weil ja, dem ich die Schuld gebe, gebe ich gegebenenfalls vielleicht auch dann automatisch gedanklich die Verantwortung. Und wem ich die Verantwortung gebe, gebe ich die Macht. Was spricht dagegen, die Schuld, Verantwortung und Macht einfach in meiner eigenen Hand zu halten? Ich finde es eine spannende Perspektive. Vielleicht ist es mal ein Gedankenexperiment und vielleicht belasse ich es mit meinem Learning Nummer 3 mal einfach bei dieser Arbeitshypothese und lasse das weiter auf dich wirken. Und damit habe ich meine Top 3 Learnings geteilt aus Die subtile Kunst des Darauf-Scheißens. Und bevor ich diese nochmal mit dir zusammenfasse, möchte ich dich nochmal daran erinnern, nur für den Fall, dass du heute etwas mitnehmen konntest, ich dich ein bisschen anpieksen konnte, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir deine Wertschätzung zum Ausdruck bringst in Form eines Daumen hoch, eines Abos, eines Gefällt mirs, einer 5-Sterne-Bewertung oder eines ja, anonymen Feedbacks auf Spotify. Ich bremse dich nicht und wie gesagt, ich würde mich sehr, sehr freuen über deine Wertschätzung und ich fasse meine Top 3 Learnings zusammen. Learning Nummer 1 aus Die subtile Kunst des Darauf-Scheißens von Mark Manson lautet: Glück ist dein Problem. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Glück ist nämlich nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern Glück ist die Anwesenheit von Problemen und die Möglichkeit, diese Probleme lösen zu können und zu dürfen. Und dieser Prozess des Problemelösens ist eigentlich das, was unser Glück ist. Und das Lösen eines Problems wird folgerichtig wahrscheinlich zu neuen Problemen führen. Und wir befinden uns da in einer Spirale. Und eigentlich können wir mit unserem Handeln fast nur beeinflussen, welche Art von Problemen wir haben. Und gegebenenfalls sollten wir uns in Bereichen bewegen, in denen es uns Freude bereitet, Probleme lösen zu können. In meinem zweiten Learning habe ich geteilt mit dir die Selbsterkenntnis Zwiebel. Und das ist natürlich eine Metapher, die aussagt, ja, dass wie das Schälen einer Zwiebel wird auch das Schälen oder das Vordringen in Thema Selbsterkenntnis irgendwann dazu führen, dass man vielleicht mal heulen müsste. Und diese Selbsterkenntnis Zwiebel hat drei Schichten. Die erste Schicht ist die eigenen Gefühle erkennen und benennen zu können, also ein gewisses Verständnis zu entwickeln für die eigenen Gefühle. Die zweite Schicht besteht darin, sich zu hinterfragen, warum lösen gewisse Dinge diese Gefühle aus? Also woher kommen eigentlich diese Gefühle? Warum fühle ich, was ich fühle? Und dann die dritte, tiefste Ebene, sich zu hinterfragen, ja, welche Werte liegen denn eigentlich diesen Gefühlen zugrunde? Und ich habe im ja, weiteren Verlauf dieses Learnings mit dir geteilt, dass Werte natürlich sehr, sehr wichtig sind für uns. Es ist sehr individuell und wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Werte verknüpft sind mit unserem eigenen Maßstab, wie diese Werte gelebt werden sollten. Und wenn mein Gegenüber sich dementsprechend nicht verhält, dann kann es vielleicht sein, dass er einfach ein anderes Verständnis für Werte hat und das ist auch völlig fein. Also unser eigenes Verständnis von Werten und unser eigener Maßstab sollte nicht zum Gradmesser werden, eigentlich für Verhalten anderer oder für unsere eigene Zufriedenheit. Und jeder Wert, egal wie positiv oder negativ er ausgeprägt ist, ist immer auch umgekehrt betrachtet oder betrachtbar. Das heißt, alles, was in meiner Welt positiv ist, wie zum Beispiel Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, könnte von jemand anderes auch als sehr, sehr negativ wahrgenommen werden, weil er sagt, mach dich mal ein bisschen locker, du bist unflexibel, unentspannt, du bist ein Pedant, ein Korinthenkacker, vice versa. Das geht natürlich auch andersherum. Und in meinem dritten und letzten Learning habe ich nochmal eine Perspektive aufgeworfen zum Thema Schuld und Verantwortung. Sehr häufig sind ja Schuld und Verantwortung in unserem kulturellen Umfeld miteinander verknüpft. Aber Mark Manson wirft die Perspektive auf, Schuld ergibt sich aus der Vergangenheit. Also Schuld ist eine Folge von Entscheidungen aus der Vergangenheit und nicht mehr änderbar. Verantwortung bedeutet die Handlungsfähigkeit in der Gegenwart und ist letztendlich in der logischen Folge das Einzige, worauf man sich eigentlich konzentrieren sollte, weil das, was vergangen ist, können wir sowieso nicht mehr ändern. Also die Schuldfrage zu klären, ist außerhalb von Straftaten vielleicht gar nicht so relevant und wir dürfen alle selbstkritisch mal hinterfragen, wie viel Zeit wir damit beschäftigt sind, vielleicht auch einfach nur in unserem inneren Dialog, Menschen für irgendwelche Situationen, für irgendwelche Ergebnisse die Schuld in die Schuhe zu schieben, um zu erkennen, das bringt eigentlich gar nichts. Lass uns doch lieber selber die Verantwortung übernehmen für das, was ist. Und vor allen Dingen dadurch auch für das, was kommt. Und damit schließe ich mein Video, meine Episode Nummer 41. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit bis an dieser Stelle und möchte abschließen mit nochmal einer Textstelle von Mark Manson. Wie gesagt, ich war sehr getriggert durch den Klappentext, in dem steht, Scheiß auf Selbstoptimierung, das ist der erste Satz auf der Rückseite. Und trotzdem teilt Mark Manson in seinem Buch auch seine Sicht auf das Thema Selbstoptimierung. Er gibt da mehr oder weniger eine Art Definition und mit dieser Definition möchte ich schließen und danke dir, wie gesagt, fürs Zuhören bis hierhin. Verabschiede mich schon mal und würde mich natürlich sehr freuen, wenn du auch in 14 Tagen wieder reinhörst. Mark Manson sagt zum Thema Selbstoptimierung, das ist kurz gesagt Selbstoptimierung. Besseren Werten Priorität einräumen. Sich bessere Sachen aussuchen, die einem Scheiß wichtig sind. Denn wenn man auf die richtigen Dinge setzt, kriegt man die besseren Probleme. Und wenn man bessere Probleme hat, hat man auch ein besseres Leben. So einfach ist das. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Freude bei der Umsetzung, viel Mut dafür und sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.